Jeder Mensch hat nur ein Leben und dieses Leben ist die Entscheidungszeit für die Ewigkeit. Wenn er dies nicht beachtet, dann hat er umsonst gelebt. Das diesseitige Leben ist so kurz und deshalb haben wir das wichtige Thema erwählt: Ewiges Leben. Hast du es schon angenommen? Liebe Hörer, zu diesem Thema lese ich ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24, wo der Herr Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ein zweites Wort soll folgen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 9 bis 13. So wir der Menschenzeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Denn Gottes Zeugnis ist das, dass er gezeugt hat von seinem Sohn. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Viele Menschen stehen vor der Frage: Hat mein Leben eigentlich einen Sinn? Besonders die Jugend stellt die Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Soll es ein Jagen sein nach Reichtum, ein Streben nach Wohlstand, ein Suchen nach Glück und Ehre? Manche sagen: Meine Gesundheit, das ist mein größter Reichtum. Die Frage nach dem Sinn und Inhalt des Lebens ist so alt wie die Menschheit. Immer wieder taucht die Frage auf: Mensch, woher? Wohin? Woher komme ich? Wozu bin ich da? Wohin gehe ich? Schon der alte Gottesknecht Hiob sagt in Kapitel 14, Vers 1 und 2: Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Der König David macht folgende Aussage in Psalm 103, Vers 15 und 16. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blühet wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. In der Gemeinschaft mit Gott bezeugt der König weiter im Psalm 39, Vers 5 und 6: Aber Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Und im Neuen Testament lesen wir in Jakobus 4, Vers 14: Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist's, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet er. Wie kurz ist doch das menschliche Leben, und die meisten Menschen leben leichtfertig dahin und bedenken es zu wenig, wo sie einmal die Ewigkeit zubringen werden. Jeder Mensch sollte eigentlich wissen, warum und wozu er lebt. Es ist erstaunlich und kaum zu fassen, dass die große Mehrzahl der Menschen im Dunkeln taumeln im Blick auf den Sinn des Lebens. Sogar große Männer wie Philosophen und Denker, die über diese Erde gegangen sind, taumelten am Sinn des Lebens vorbei. Trotz menschlicher Intelligenz und Weisheit sind sie an Jesus Christus vorbeigegangen und haben das Ziel nach eigener Aussage verfehlt. Ernst Hemingway sagte am Ende seines Lebens: Mein Leben ist ein dunkler Weg. Er führt nach nirgendswo, ewig nach nirgendswo. Thomas Scott sagte: Ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Von Voltaire, dem weltberühmten Philosophen und Schriftsteller, wird berichtet: Sein Ende war grauenhaft. Er schrie in einem fort und fiel bei seinem Todeskampf aus seinem Bett. Seine letzten Worte waren: Ich werde zur Hölle fahren. David Hume, der Atheist, schrie in der Sterbestunde: Ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung war eine schreckliche Szene. Nietzsche starb wahnsinnig. Lenin, er starb in geistiger Umnachtung und bat Tische und Stühle um Vergebung seiner Sünden. Von Napoleon schrieb sein Leibarzt: Der Kaiser stirbt einsam und verlassen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Buddha sagte am Ende seines Lebens: Ich habe es nicht geschafft. Goethe sagte in den letzten Stunden: Mehr Licht. Ja, die Finsternis der Verdammnis verdunkelt in der Sterbestunde das Licht bei denen, die ohne den Sohn Gottes durchs Leben gehen. Ganz anders ist es doch, wenn ein wiedergeborener Christ, ein Gotteskind, hinübergeht in die Ewigkeit. Der gottesfürchtige Liederdichter Gerhard Terstegen rief auf dem Sterbebett aus: Jesus, Jesus, o mein Heiland, bist du da? Als Melanchthon im Sterben lag, fragten ihn seine Freunde, was er noch wünsche. Die Antwort war: Nichts als den Himmel. Moody, der gesegnete Evangelist, rief in der Sterbestunde fröhlich den Seinen zu: Halleluja, heut ist mein Krönungstag. Jakob Böhme starb mit dem Zeugnis: Jetzt ziehe ich um ins Paradies. Unser Heiland rief in seiner Todesstunde aus: Es ist vollbracht. Er hat das große Rettungs- und Erlösungswerk vollbracht. Er ist für alle Menschen den Sühnetod am Kreuz gestorben. Er hat durch seinen Tod dem Teufel des Todes Gewalt genommen. Triumphierend dürfen wir sagen: Jesus Christus ist der Siegesheld, dem einst alle Welt zu Füßen fällt. Viele der großen Männer hätten gelacht oder gespottet, wenn man ihnen zu ihren Lebzeiten erklärt hätte, dass sie ohne Jesus Christus ewig verloren gehen. Vielen kommt die Botschaft des Evangeliums lächerlich vor. Aber wie wird das Ende aussehen? Gott der Herr spricht: Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden. Malachi 3, Vers 19. Es gibt für viele Menschen ein ewiges zu spät. Jeder Mensch lebt nur einmal und er muss vor Gott Rechenschaft ablegen über sein Leben. Alles kommt ans Licht und Gott nimmt es sehr genau mit dem, was ein Mensch in seinem Leben getan hat. Keiner kann vor dem gerechten Gott bestehen. Der sein Rettungsangebot in seinem Sohn Jesus Christus ablehnt. Dann erfüllt sich das Wort: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Galater 6, Vers 7. So wahr es einen Himmel gibt, so wahr gibt es auch eine Hölle. Den schrecklichen Zustand in der Hölle beschreibt der Sohn Gottes mit folgenden Worten: Wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Markus 9, Vers 44. Offenbarung 14, Vers 11. Es ist Gottes heiliger Wille, dass niemand verloren geht. Er will alle Menschen retten und er will helfen. Aber wenn der Mensch das Angebot Gottes in seinem Sohn, Jesus Christus, ablehnt, dann geht der Weg in die Verdammnis. Er gab seinen einzigen Sohn dahin, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben empfängt. Es ist sehr bedauerlich, dass die meisten Menschen die Liebe Gottes ablehnen und in ihr eigenes Verderben gehen. Jeder Mensch hat die freie Wahl und er kann sich entscheiden, wo er die Ewigkeit zubringen will. In der ewigen Herrlichkeit und auch in der ewigen Verdammnis gibt es nur solche Menschen, die sich bewusst für den jeweiligen Ort entschieden haben. Der alte Erzfeind der Menschheit, Satan, der Verführer, verblendet und verführt die Leute und reißt sie mit in das ewige Verderben. Viele gleichgültige Menschen, die den Ruf Gottes vernommen und eine Glaubensentscheidung hinausgeschoben haben, wurden durch den Tod ins Jenseits abberufen und es war für sie auf ewig zu spät. Die Bibel sagt: Heute, so ihr seine Stimme hören werdet, verstocket eure Herzen nicht. Hebräer 3, Vers 15. Der Weg des ewigen Lebens duldet keinen Aufschub. Der Tod begleitet jeden Menschen und viele werden oft schnell und überraschend vom Tod übereilt. Und wenn sie dann keine Gewissheit des ewigen Lebens haben, dann ist es schlecht bestellt um ihr ewiges Seelenheil. In Hebräer 9, 27 lesen wir: Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, und danach kommt das Gericht. Es ist wichtig und entscheidend, dass sich jeder Mensch Gedanken macht über sein Lebensende. Viele Aussagen auf dem Sterbebett verraten oft das Schauspiel des Lebens. Wenn Menschen dem Tod ins Auge sehen, dann fallen alle Masken und sie werden wahrhaftig. Schon mancher musste erkennen, dass er die Weiche seines Lebens falsch gestellt und sich Illusionen hingegeben hatte. Der König David bittet Gott und sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Psalm 90, Vers 12. Ein Leben ohne Jesus Christus ist ein sinnloses Leben für Zeit und Ewigkeit. Ohne Vergebung der Sünden durch das teure Blut Jesu Christi gibt es keinen Eingang in das Reich Gottes. Durch Jesus Christus ist allen Menschen der Weg bereitet, der in den Himmel führt. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Er ist der Retter und Heiland der Welt. Durch seinen Sohn will Gott in seiner großen Liebe jeden Menschen vor dem ewigen Verderben retten. Wer an den Sohn Gottes glaubt, den führt er heraus aus der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Der sündlose Gottessohn gab sein Blut und Leben dahin zur Erlösung für alle Menschen. Wer seine Sünden in Reue und Buße vor ihm bekennt, findet Vergebung und Frieden mit Gott. Jeder kann es erleben und die Gewissheit bekommen, dass Gott die Schuld vergibt. Wer sich für den Weg in den Himmel entscheidet und die Rettung in Jesus Christus annimmt, der hat ewiges Leben und darf eingehen in das Reich des Lichtes, der Freude und der Wonne. Keine Weltweisheit, keine Ideologie oder Philosophie zeigt uns den Weg zur Seligkeit, sondern allein das Wort Gottes, das uns in der Heiligen Schrift gegeben ist. Diese göttliche Wegweisung sollte jeder genau beachten. Für ein seliges Sterben muss die rechte Vorsorge getroffen werden. Es ist die größte Torheit eines Menschen, wenn er ohne Gemeinschaft mit Gott lebt. Ein solches Leben hat keinen Sinn und auch kein Ziel. Solche Menschen leben in den Lüsten und Begierden des Fleisches. Das Ende ist der Tod und dann folgt das Gericht Gottes. Der Tod der Gottlosen öffnet ihnen die Augen für die Wirklichkeit in der unsichtbaren Welt. Dann wird der Selbstbetrug für alle Ewigkeit offenbar. Daher braucht jeder Mensch Vergebung seiner Schuld und die Gewissheit des ewigen Lebens. Der entscheidende Unterschied zwischen Leben und Tod besteht im Inhalt der biblischen Aussage des Apostels Johannes, der klar bezeugt, und wir sagen es noch einmal, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Die Großen dieser Zeit und Welt können uns nicht weiterhelfen, wenn es um den Sinn des Lebens geht. Nur unser Heiland Jesus Christus kann hier weiterhelfen. Er kann bezeugen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 14, Vers 6, Johannes 11, Vers 25. Das ist diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, eine Botschaft des ewigen Lebens. Diese göttliche Botschaft, die vom Himmel kommt, will jeden Zuhörer hineinführen in das ewige Leben. Jesus Christus gibt nicht nur ewiges Leben, sondern er selbst ist das Leben. Diese Botschaft ist umso bedeutungsvoller, weil jeder nüchtern denkende Mensch weiß, dass seine Erdenzeit begrenzt ist. Für jeden kommt das letzte Stündlein und dann heißt es, Freund, bestelle dein Haus, du musst hinaus. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Wir sind Fremdlinge auf Erden. Darüber hinaus konnte der König David im Blick auf jeden Menschen bezeugen, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Psalm 39, Vers 5. Gerade dieses Wort möchten wir zweifach in die Herzen hineinlegen. Dies ist die richtige Herzensstellung gegenüber dem wahren Sinn des Lebens. Bei diesen Worten Davids sollte jeder scharf nachdenken, wo sein Leben einmal enden wird und wo er die Ewigkeit zubringen will. Darum ist unsere Lebenszeit die Entscheidungszeit für die lange Ewigkeit. Wer diese Entscheidung versäumt, der betrügt sich selbst. Jede Todesanzeige und jeder Grabstein sind Bestätigungen und Zeugen, dass die Bibel recht hat. Der Tod ist der Sünde Lohn. Dabei geht es nicht nur um den leiblichen Tod, sondern um den ewigen Tod, der hineinführt in das ewige Gericht Gottes. Wer den Sohn Gottes ablehnt, den Gott der Vater gesandt hat zum Heiland der Welt, der muss mit ewiger Verdammnis rechnen. Gottes Liebe, sie gilt allen Menschen. Und die Mehrzahl der Menschen wollen nicht an Jesus Christus glauben und ihm ihr Leben anvertrauen. Nur das Wort Gottes kann die tiefen Lebensfragen beantworten. Jeder, der diese Botschaft hört, sollte einmal recht stille werden vor dem lebendigen Gott. Und dann wird er erkennen, dass sein Leben einen Sinn und ein Ziel braucht. Wer sinn- und ziellos dahin lebt, der betrügt seine eigene Seele. Und das ist der größte Betrug, wenn ein Mensch seine Seele um das ewige Heil betrügt. Jedermann sollte es wissen, dass eine Seele mehr wert ist als die ganze Welt. Es ist nicht der Wille Gottes, dass ein Mensch in die Hölle fährt. Gottes Liebe will dich hineinziehen in die himmlische Herrlichkeit. Wenn der Mensch aber nicht glauben will und bewusst an der angebotenen Liebe vorbeigeht, wie soll ihm geholfen werden? Der Herr Jesus hat alles vollbracht. Gott legt dem Menschen sein Angebot so nahe, dass er es jederzeit im Glauben erfassen kann. Das Angebot und die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Im Johannesevangelium lesen wir: Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 5, Vers 24. Es ist einfach zu wenig, nur religiös zu sein. Religiös sind auch die Heiden, die von Gott nichts wissen. Nur christlich sein reicht auch nicht. Der Apostel Paulus sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Epheser 3, Vers 17. Der Herr Jesus will die Mitte des Herzens und des Lebens sein. Darum werden Namenchristen und Scheinchristen nie das Ziel erreichen. Wer nur dem Namen nach ein Christ ist oder nur dem Schein nach sich so nennt, der hat den Ernst des Wortes Gottes noch nicht erkannt. An drei Kennzeichen kann jeder seinen geistigen Zustand überprüfen. Erstens, nach dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 23, will der dreieinige Gott in deinem Herzen Wohnung machen. Es heißt dort, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn der heilige Gott in einem Menschen Wohnung macht, dann ist er wahrhaftig ein Gotteskind. Er ist dann eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Zweitens, wenn Gott in einem Herzen Wohnung macht, dann bekommt er das Zeugnis des Heiligen Geistes nach Römer 8, Vers 16, wo es heißt: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Drittens, über die Buße, Bekehrung und Wiedergeburt wird dem Gläubigen auch die Kindschaft zuteil. Wir lesen in Galater 4, 6 und 7, weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit: Abba, lieber Vater. Es sei noch einmal erwähnt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. In der Wiedergeburt macht Gott im gereinigten Herzen des Gläubigen Wohnung durch den Heiligen Geist. Der Herr Jesus sitzt dann auf dem Thron des Herzens. Das ist die echte Wiedergeburt, gewirkt durch den Geist Gottes. Dieses dreimalige klare Zeugnis der Schrift will die Mehrzahl der Menschen, die das Evangelium hören, nicht anerkennen. Darum spricht der Herr Jesus von einem göttlichen Muss. Und er bezeugt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Mit diesem wunderbaren Zeugnis aus dem Munde des Sohnes Gottes möchte ich jedem Hörer Mut machen, seine Knie im Kämmerlein zu beugen und Buße zu tun, damit die Sünden im Lichte Gottes erkannt und bekannt werden. Dann wird Gott die Schuld des Lebens vergeben und in seiner Gnade und Barmherzigkeit schenkt er in Jesus Christus das ewige Leben. Wer so vom neuen Leben durchdrungen wird, der hat Frieden mit Gott und eine tiefe Freude, die bei ihm bleiben wird in Ewigkeit. Mit diesem neuen Leben sind wir hineingenommen in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Als Gotteskind hat man ein tiefes Verlangen, im Gebet das Angesicht Gottes zu suchen. Zugleich steigt ein Verlangen im Herzen auf, das Wort Gottes zu lesen und darüber nachzudenken. Das Wort Gottes ist der Same zur Wiedergeburt. In Jakobus 1, Vers 18 lesen wir: Er hat uns gezeugt, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, auf das wir wären Erstlinge seiner Kreaturen. Das Wort ist auch das Licht auf unserem Wege und die Speise für unsere Seele. David schreibt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich wache auf, wenn's noch Nacht ist, zu sinnen über dein Wort. Psalm 119, Vers 105 und 148. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 17: Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. In Hebräer 4, Vers 12 wird bezeugt: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Dieses Schwert des Geistes brauchen wir in den Anfechtungen und Kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Es sollte für jeden Gläubigen klar sein, dass er seine Seele nicht mit weltlicher oder fleischlicher Literatur speist, sondern mit dem heiligen Wort Gottes, das uns durch Nöte und Schwierigkeiten hindurchträgt und im Glauben erhält. Gerade jetzt in der Endzeit ist es so wichtig, dass wir durch das Wort zubereitet werden für den Himmel. Als wiedergeborene Gotteskinder sollen wir auch in stetiger Bereitschaft erfunden werden, wenn der Herr Jesus kommt und seine Gemeinde heimholt. Der Apostel sagt uns in Philipper 3, Vers 20 und 21: Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen. Das sind gewaltige Aussagen der Schrift, die unser Leben verändern und uns tiefer hineinführen in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. In dieser Gemeinschaft erlebt ein Mensch die tiefe Glückseligkeit, von der die Welt gar nichts weiß. Das ist Gnade und ein Geschenk Gottes. Darum bezeugt der Heidenapostel in 1. Korinther 6, Vers 17, wer aber dem Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Im 2. Korintherbrief führt der Apostel Paulus die Gemeinde noch einmal in die tiefe Gemeinschaft hinein mit dem Herrn und er schreibt in 2. Korinther 3, Vers 3, Vers 17 und 18, die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet und geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der Geist ist. Wer diesen Weg des ewigen Lebens in der Heiligung geht, der darf auch die tiefgehende Freude nach Philipper 4,4 und Nehemia 8,10 erleben, wo es heißt, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wird von ihm selber bestätigt in Johannes 15, Vers 11, wo es heißt, solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Es lohnt sich für Zeit und Ewigkeit zu dieser tiefen Freude durchzudringen. Das macht das Leben so froh und glücklich in guten und schlechten Tagen, auch in Kampf und Anfechtung. Diese innige Stillung vertieft auch die Sehnsucht, bei dem Herrn Jesus zu sein und in sein Reich, in das Reich des Lichtes einzugehen, wo ewige Freude und Wonne herrscht. Dieses Geheimnis der Gottseligkeit und die Geborgenheit im Sohne Gottes sollte unser aller Streben sein, damit die Welt mit ihren Schätzen und Angeboten uns nicht verlocken kann. Der Dichter singt, mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Ehre der Welt, denn mein Sinn und Verlangen hab ich höher gestellt. Ja, ich wünsche nur eines, meinen Jesum zu sehen und im Buche des Lebens meinen Namen zu sehen. Zwar die Last meiner Sünden, oh, sie drückte so sehr, ihrer waren so viele wie des Sandes am Meer. Doch im Blute des Lammes meine Rettung ich seh. Wer die Sünde auch blutrot, soll sie werden wie Schnee. O die Stadt meines Gottes, wie verlangt mich dahin, wo auf sonnigen Höhen neue Freuden stets blühen. O das Glück der Erlösten auf den himmlischen Höhen, die im Buche des Lebens einst verzeichnet dort stehen. O Freude so schön auf den himmlischen Höhen, in dem Buche des Lebens einst verzeichnet zu stehen. In diesem Lied wird die himmlische Freude und Sehnsucht im Herzen offenbar. Die Freuden dieser Welt sind im Vergleich zu der Freude im Herrn Jesus so verschieden wie Himmel und Erde. Viele, die sich Christen und Kinder Gottes nennen, hinken oft nach beiden Seiten und das bringt nur Jammer und Elend. Viele Gemeinden sind heute verweltlicht und haben keine Gemeindezucht mehr. wo keine Zucht mehr geübt wird in den Gemeinden, dort werden keine Kinder erzogen, sondern Bastarde. Und diese Bastarde sind Mischlinge, die sich mit der Welt vermischt haben. Viele Gotteskinder, die einen guten Anfang gemacht haben und den Weg der Heiligung nicht gegangen sind, bekamen im Laufe der Jahre eine Neigung und Schlagseite zur Welt. Wenn in den Gemeinden die Gemeindezucht vernachlässigt wird, dann entstehen solche Mischlinge und die Gemeinde bewegt sich dann auf der fleischlichen Linie und wird mehr und mehr verweltlicht. In solchen Gemeinden zieht Gott die segnende Hand zurück. In 1. Johannes 2, 15 bis 17 stehen die warnenden Worte: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Mit diesen Worten ist der Wille Gottes gegenüber den Gläubigen klar und offenbar. Gott geht keine Kompromisse ein mit der Welt und der Sünde. Auch nicht mit den Götzen und falschen Lehren. Auch nicht mit heidnischen Religionen. Gott nimmt es genauer, als wir es uns vorstellen können. Zu diesen Gedanken schreibt Petrus in seinem ersten Brief, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Darum soll es uns ein Anliegen sein, dass wir den Willen Gottes tun und nicht das ewige Leben verlieren. Nicht nach Reichtum und Wohlstand wollen wir jagen, auch nicht nach Glück und Ehre. Und wir begehren auch kein ruhiges und stilles Leben auf der vergänglichen Erde. Alle diese irdischen Schätze vergehen, aber die Frucht, die wir im Auftrag und in der Liebe Jesu bringen, die bleibt in Ewigkeit. Das irdische Leben ist so kurz und unaussprechlich die lange Ewigkeit. Der Apostel Paulus beschreibt unser Leben als Gläubige in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 mit folgenden Worten: Und wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen Gott und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Wer den Heiland gefunden hat und es bedenkt, was er für uns getan hat, der möchte ihm dienen und seinen Namen erhöhen. Darum wollen wir Frucht bringen und Garben sammeln für die Ewigkeit. In unserer Zeit sollen noch die letzten Menschen aus den Heiden herausgerufen werden. Und dann wird sich das Heil wieder nach Israel wenden. Römer 11, Vers 25 und 26. Der Heiland hat seine Jünger in Johannes 15, Vers 16 ermahnt und zu ihnen gesagt: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf dass, so ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Hier erkennen wir unseren Auftrag und den Zweck unserer Erwählung. Ja, es ist Freude, dem zu dienen, der sein Blut und Leben für uns dahingegeben hat. Lieber Hörer, übergib dein Leben dem Herrn Jesus. Er ist der Lebensfürst, der dir ewiges Leben gibt. Seine grenzenlose Liebe gilt dir persönlich und es ist sein heiliger Wille. Du sollst einmal bei ihm im Himmel sein. Wir haben sonst keinen Zufluchtsort und niemand, bei dem es ewiges Leben gibt. Du wirst es nie bereuen. Ewige Freude wird dein Herz erfüllen und dein Leben bekommt ein Ziel und einen Sinn. Du sollst einmal eingehen in das Reich Gottes und dort werden wir uns wiedersehen vor Gottes Thron. Wer kann die Freude in der neuen Welt beschreiben und wer kann sich etwas Besseres und Schöneres vorstellen und ausdenken, als daheim zu sein im oberen Vaterhaus? Wage es mit ganzer Herzenshingabe und tue es heute noch. Wir werden stille zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dich den Fürsten des Lebens und danken dir, dass du dein Blut und Leben dahingegeben hast für eine verlorene Welt. In dir finden wir die Vergebung der Schuld und Sünde. Wir danken dir, dass du jedem Menschen vergibst, der zu dir kommt, und du wirst niemand hinausstoßen. Du gibst ewiges Leben und bleibende Freude. Du machst aus einem Sünder ein Gotteskind. Aus einem Erdenbürger machst du einen Himmelsbürger. Darum sagen wir Lob und Preis und Anbetung deinem hohen und herrlichen Jesus-Namen. Amen.